Manche lassen ihr Geld liegen. Andere lassen es investieren. Mit Fruits. Fruits ist der persönliche Investmentservice für alle, die ihr Geld intelligent anlegen möchten. Breit diversifiziert und ohne laufenden Aufwand. Fruits managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits. Persönlich in Wien oder online auf fruits.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.
Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Natascha Ickert. Eigentlich wollte ich eine Folge darüber machen, wie sicher denn mein Bankkonto ist. Und dann habe ich nach Expertinnen und Experten gesucht. Aber im Gespräch mit meinem heutigen Gast, der jetzt mir gegenüber sitzt, habe ich eigentlich bemerkt, ein ganz anderes Thema ist viel, viel wichtiger gerade. Und zwar, wie abhängig ist Europa von ausländischen Tech-Firmen, vor allem von US-amerikanischen. Und was passiert nämlich, wenn diese Firmen ihre Regeln ändern oder uns die Nutzung ganz verweigern und Schlimmeres oder weniger Schlimmeres? Das und vieles mehr werde ich mit meinem Gast Josef Pichelmeier besprechen. Er ist Geschäftsführer der Software-Security-Firma Icarus und Gründungsmitglied von Cybersecurity Austria. Und seit einem Jahr arbeitet diese Firma mit dem österreichischen Bundesheer zusammen sogar auch, um die Cybersicherheit zu stärken. Und last but not least ist er auch noch Vorsitzender der Europäischen Cybersecurity Challenge. Also wir haben hier einen Top-Experten. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Bevor wir tief ins Thema einsteigen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder auch immer ihr uns Podcasts hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Wunderbar, starten wir gleich ins Thema rein. Gibt es denn aktuelle Zahlen zu Ransom-Erpressungen oder Passwortangriffen?
Ja, das ist natürlich das am stärkst wachsende Segment im Bereich Cybercrime. Wahrscheinlich auch deshalb, weil es quantifizierbar ist. Ransomware-Attacken werden tatsächlich meistens, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wirklich auch zur Anzeige gebracht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite nutzen erfolgreiche Erpresser quasi ihren Triumph über ein Unternehmen dazu, das auch quasi auf ihren Websites meistens im Darknet gehostet werden, auszuschlachten, um ein bisschen Werbung und Promotion für ihr Ransom as a Service zu machen. Deswegen hat man dann recht guten Überblick. Wir wissen, dass wir im Vergleichszeitraum von 2023 auf 2024 ein Plus von 11% verzeichnet haben. Also das ist schon ein Wachstum, das sich viele Unternehmen gern wünschen würden. Wiewohl Cybercrime in seiner Gesamtheit natürlich exorbitant wächst. Zahlen, die da überwiegend aus den USA, und das sieht man auch schon, wie abhängig da Europa ist, nämlich auch was Informationen über solche Dinge anlangt. Zahlen aus den USA sprechen davon, dass Cybercrime mittlerweile die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wäre, würde man es quasi aufaddieren. Das heißt, da ist schon so viel Geld im Spiel, da ist schon so viel Möglichkeit, Geld, nämlich viel Geld zu verdienen im Spiel, dass der Lauf dieses Rades hier nicht verlangsamen wird, sondern im Gegenteil einfach immer schneller werden wird. Und deswegen gehen wir davon aus, dass nicht nur die Anzahl der erfolgreichen Ransomware-Attacken, sondern auch die dabei geforderten Lösegeldbeträge immer höher werden. Also wir liegen da durchschnittlich mittlerweile schon bei 2,8 Millionen Euro und das ist keine Kleinigkeit mehr.
Das ist gewaltig, finde ich. Jetzt frage ich mich immer, wer denn diese Hackergruppen sind. Und es gibt auch staatliche Hackergruppen aus den diversesten Ländern. Und konkret, welche Rolle spielen denn staatliche Hackergruppen bei der Erosion so europäischer digitaler Souveränität?
Ja, staatliche Hackergruppen unterscheiden sich von Gruppen, die primär kriminelle Ziele verfolgen, einmal dadurch, dass sie jetzt keinen unmittelbaren Business Case verfolgen müssen. Das heißt, auch ein Cyberkrimineller ist irgendwie einer gewissen Ökonomie unterworfen. Der wird halt versuchen, mit möglichst geringen Aufwänden möglichst viel Geld zu verdienen. Staatliche Akteure sind primär zielfokussiert. Das heißt, die haben wesentlich mehr Zeit, wesentlich mehr Möglichkeiten und Mittel, als das der Cyberkrimineller hätte. Vor allem in der Kombination, die ihnen quasi auch dank ihrer Befugnisse durch eben Staaten gegeben ist, stellen die tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem dar. Wir bekommen Zahlen und auch hier, das ist wieder bemerkenswert, also Europa ist eigentlich relativ blind. Wir müssen uns tatsächlich auf das verlassen, was uns von jenseits des Atlantiks erzählt wird zu staatlichen Akteuren, dass vor allem nordkoreanische Akteure in Europa aktiv sind, um Devisen ins Land zu kriegen. Das hat einmal recht unscheinbar mit klassischem Click-Checking angefangen und geht mittlerweile von Ransomware-Attacken bis hin zu, dass nordkoreanische Mitarbeiter an europäische Unternehmen verleased werden, weil das einfach ein sehr effizienter Ort ist, schnell und sicher Geld ins Land zu kriegen. Klar ist, dass jedes Land, das geostrategische Interessen hat, und da gibt es einige, diese Interessen natürlich auch im Cyberraum durchsetzt. Wenn man sich das von unterschiedlichen Sektoren her anschaut, etwa Energiewirtschaft, hat man gesehen, wie stark Russland dieses digitale Schlachtfeld etwa schon genutzt hat oder staatliche Gruppen aus Russland dieses digitale Schlachtfeld schon im Vorfeld des Ukraine-Feldzugs genutzt hat, mit einer Reihe von sehr erfolgreichen Angriffen gegen die ukrainische Energiewirtschaft und Infrastruktur, wo Stromausfälle bis zu mehreren Tagen großflächig durch Cyberangriffe verursacht worden sind. Das hat sie dann fortgezogen bis zu dem Moment, wo der Konflikt heiß worden ist, wo staatliche Akteure Kommunikationsinfrastrukturen der Ukraine erfolgreich angegriffen haben. Bei den Chinesen ist es ein bisschen anders. Die Chinesen sind mehr am Entdecken, also die versuchen quasi diesen Cyberraum, soweit es geht oder so gut es geht, unter ihre Kontrolle zu kriegen. Das heißt auf der einen Seite natürlich zu wissen, okay, wie sind die Abhängigkeiten der europäischen Unternehmen, Organisationen, welchen Infrastrukturen gegenüber und wie kann man den Zugriff auf diese Infrastrukturen sichern. Und da ist es völlig egal, ob das jetzt Wechselrichter sind, wie wir jüngst erst erfahren haben, oder ob das Webserver sind, ob das Switches oder Router sind, da zählt jedes Device, weil es ähnlich wie ein Schachspiel, je mehr Figuren man in Position bringen kann, umso effizienter ist man. Das ist ein großes Problem, weil sich dieses Umstandes halt viele Menschen in Europa noch nicht bewusst sind. Wie bei fast allen Dingen, dort wo es keine öffentliche Meinung gibt oder den Schmerz gibt, bitte tut's was, sieht Politik sich natürlich nicht gefordert oder nur bedingt gefordert. Und die Gefahr, die von staatlichen Akteuren für die Souveränität europäischer Infrastrukturen ausgeht, die ist gewaltig. Auf der einen Seite nicht nur durch die direkten Angriffe, die ihnen möglich sind und die indirekte Einflussnahme, die ihnen über Fake News oder manipulierte Informationen ermöglicht wird, sondern auf der anderen Seite natürlich auch, weil Europa dem Umstand geschuldet, dass es kaum eine eigene Softwareindustrie hat, maßgeblich von ausländischen Anbietern angewiesen ist. Gerade im Fall der USA sind wir da, wenn nicht in einen 100-Jährigen, zumindest in einen 40-Jährigen durch einen Röschenschlaf gefallen und haben halt die Segnungen, die amerikanische Anbieter aufgrund ihres Vorteils, dass sie Skaleneffekte wesentlich effizienter ausnutzen konnten als europäischen Pendants, übernommen. Wenn man sich das heute anschaut, und das kann jeder bei sich selbst nachvollziehen, gleich ob das die Infrastruktur ist, die er in seiner Hosentasche oder seiner Handtasche trägt, also seine Smartphones, oder die Apps, die darauf installiert sind, oder die meisten Dienste, die darauf angeboten werden, kommen die von nicht-europäischen Unternehmen. Und wenn man als Staat die Möglichkeit hat, auf diese Unternehmen dann zuzugreifen, dann ist das nicht etwas, wogegen man sich nur ganz, ganz schwer wehren kann. Und das passiert derzeit leider, dass man missliebigen Personen oder Personen, die unter Terrorverdacht stehen oder tatsächlich terroristische Aktivitäten nachweisen kann. Die Kontensperre ist ja nicht wirklich neu, aber was schon auch zu denken geben sollte, sind jüngst bekannt gewordene Ereignisse, wo die Administration der US-Regierung sowohl Banken, aber auch Microsoft angewiesen hat, Gelder und E-Mail-Konten vom Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs einzufrieren, wo man sagen muss, okay, wo verläuft jetzt die Grenze zwischen staatlichem Akteur im Cyberraum und tatsächlich direkter Einflussnahme von Staaten oder in dem Fall von Präsidenten von Staaten? Das lohnt sich wirklich da genauer hinzuschauen, weil das unter Umständen Themen sind, für die Europa mal für seine Versäumnisse zahlen wird müssen.
Es war im Raum, dass Europa ein bisschen blind auf dem Cybersecurity-Auge ist. Stimmt das oder eher nicht?
Also ich würde nicht sagen, wir sind ein bisschen blind, ich würde sagen, wir sind total blind. Das stimmt leider. Warum ist das so? Weil, wenn man Informationen zu staatlichen Akteuren oder Lagebilder oder das, was jetzt in der Bubble als Threat Intelligence bezeichnet wird, betrachtet, dann entsteht das maßgeblich dadurch, dass man Sensoren auswerten kann, also Telemetrie nutzen kann, wo man sieht, was machen Geräte, die im Feld installiert sind. Die überwacht man und über Anomalien kommt man da drauf, okay, da tut sich etwas, was ehrlich nicht tun sollte. Und wenn man dann in eine forensische Analyse geht, dann kann man, wenn man erfolgreich ist, relativ genau sagen, okay, was ist zumindest auf dem Gerät passiert. Und wenn man diese Analysen mit vielen anderen Geräten abgleichen kann, dann kann man eigentlich recht gut auf die Urheberschaft und die Motive dieser Angriffe schließen. Nachdem es kaum europäische Cybersicherheitslösungen gibt, egal ob das jetzt Hardware oder Softwarekomponenten sind, fehlt dieser Zugang zu diesen Telemetriedaten natürlich und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass uns die anderen sagen, was da passiert. Jetzt von der Unternehmensseite her, von der Seite der Staaten her ist es halt tatsächlich so, dass wir spätestens seit Snowden, aber WikiLeaks wissen, dass es halt Staaten, die USA gibt, die sehr progressiv abhören. dadurch durchaus auch unsere Strafverfolgungsbehörden schon profitiert haben, weil sie Informationen von Amerikanern oder anderen Diensten bekommen, dass da etwas passiert.
Progressiv heißt weitreichend abgehört wahrscheinlich.
Allumfassend.
Okay.
Also wenn man sich die Website der NSA anschaut, wird man mehrmals über den Passus globale Kontrolle über Informationen und Informationsinfrastruktur stolpern. Und damit ist alles gesagt, das meinen die Amerikaner tatsächlich so, wie sie es formulieren. Wenn man sich die einzelnen Teilprogramme, die Edward Snowden geleakt hat, anschaut, da sieht man, in welchem strategischen Umfang das passiert.
Nehmen wir mal zu einem Beispiel, damit wir das Ganze vielleicht etwas besser verstehen, und zwar zu Finanzen und zum Finanzsystem. Wie sind denn unser Finanz- und Banksystem momentan abhängig von US-amerikanischen Unternehmen oder auch anderen Unternehmen?
Ja, hochgradigst. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die geschichtliche Entwicklung des Wiederaufbaus, der natürlich sehr stark von den Amerikanern finanziert worden ist, Marshallplan und auch von amerikanischen Unternehmen, aber auch, dass man gemeinsame Verteidigungsbündnisse entwickelt hat, dass man gemeinsame Wertesysteme entwickelt hat, hat letztlich dazu geführt, dass die amerikanische Volkswirtschaft mit den europäischen Volkswirtschaften in einer Art und Weise verwoben ist, wie es kaum wo auf der Welt gibt. Das hat deswegen jahrzehntelang gut funktioniert, weil auf der anderen Seite des Atlantiks halt immer irgendwie die Sonne gescheint hat für Europa, dass dort Regierungen, Menschen gearbeitet haben, die durchaus auch den Dreck für Europa weggeräumt haben, die Hindernisse weggeräumt haben, und Europa hat davon profitiert, egal ob das jetzt die Friedensdividende war, weil die Amerikaner halt als Weltpolizei die Probleme gelöst haben, oder ob das andere Dinge waren. Und das hat sich halt jetzt geändert. Deswegen wird uns jetzt einfach auch bewusst, diese enge Verzahnung hat nicht nur eine Reihe von Vorteilen, die birgt halt dummerweise auch eine Reihe von Risiken. Und wenn man sich die unterschiedlichen Maßnahmen, die etwa vom amerikanischen Präsidenten getroffen werden, genauer anschaut, dann erwächst durchaus auch schon konkrete Bedrohung, und dessen muss sich Europa bewusst sein. Ja? Was nicht heißt, dass wir komplett aus dem US-Text raus müssen. Das heißt nur, dass Europa eine Alternative braucht, ja? Wo man sagen kann, okay, wir fallen nicht ins Bodenlose oder wir sind nicht komplett erpressbar, weil wir haben Alternativen und die haben wir derzeit nicht. Auch wenn mir durchaus klar ist, dass wir den Amerikanern wesentlich mehr verdanken als Blue Jeans, Kaugummi und Rock'n'Roll. Das ist sehr klar. Also das sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden, und es geht da wirklich nicht darum, es irgendwie schlecht zu machen. Die haben ganz tolle Lösungen, von denen wir alle profitieren. Aber die geopolitischen Entwicklungen führen tatsächlich dazu, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir das Risiko dieser Abhängigkeiten minimieren.
Können wir noch einmal von privat auf staatlich gehen? Im ganz privaten Handy, welche Apps zum Beispiel wären denn vielleicht nicht mehr benutzbar, wenn US-amerikanische Firmen jetzt beschließen, diese Service bieten wir Europa nicht mehr an oder zu einem viel höheren Preis oder wie auch immer?
Keine einzige. Ganz einfach. Wenn die amerikanischen Anbieter, in dem Fall Google mit Android oder Apple mit dem iOS, aus welchen Gründen auch immer, ihre Dienste einstellen, dann wird bei uns schlicht und einfach keine App mehr funktionieren, auch wenn die Europäer programmiert hätten. Das heißt, die Trägersysteme, und dort fängt schon an, kontrollieren wir nicht mehr. Und wir dürfen auch nicht mehr reinschauen, was auf diesen Trägersystemen passiert. Also ich habe eine sehr spannende Diskussion mit der Professor Martina Lindorfer von der TU Wien gehabt, die eben auf Mobile Security und Mobile Forensics spezialisiert ist unter anderem. Und die hat tatsächlich eben versucht herauszufinden, naja, was erzählt denn so ein Smartphone eigentlich konkret über uns? Hat es sogar geschafft, dass sie eine Developer-Version von Apple kriegt. Das Handy kommuniziert dauernd, aber verschlüsselt. Und wie sie ersucht hat, da auch diese Teile untersuchen zu dürfen, war ganz klar, no go, und es geht niemandem was an. Also ein Handy kommuniziert permanent und kann natürlich auch permanent vom jeweiligen Anbieter für uns gesperrt werden. Und dann ist natürlich auch der Ofen für alle nachrangigen Apps, die darauf installiert sind, aus.
Dann stellt sich mir schon die Frage, sozusagen haben wir uns einfach sehenden Auges in diese Abhängigkeit begeben, oder sind es wirklich Skaleneffekte oder weniger politischer Wille? Was war's?
Sehenden Auges ganz bestimmt nicht. Also das ist etwas, was einfach in den letzten 15 bis 20 Jahren tatsächlich über uns drüber braust ist. Ja, also wenn man das Rad der Zeit ein bisschen zurückdreht, im Jahr 2000 war Nokia gemeinsam mit SAP die letzten Mohikaner sind, die wir in Europa haben, das am 8 wertvollsten Unternehmen an den Kapitalmärkten bewertet. Ja, 15 Mal wertvoller als Apple. 25 Jahre später ist Apple 157 Mal höher bewertet als Nokia. Wenn man sich das auf einer breiteren Ebene anschaut und man schaut nur die Top 7 Tech-Giants an, also Meta, Alphabet, Tesla, dann ist jedes dieser einzelnen Unternehmen mit einer höheren Marktkapitalisierung gesegnet als der gesamte DAX zusammen. da muss einem einfach klar sein, wenn es einmal zu so einer Konzentration von Kapital kommt, dann ist natürlich alles möglich. Dann ist es auch extrem schwierig, etwas, was gleich ist oder was neu ist, da durchzudringen, weil die Hoheit über die Plattform haben natürlich diese Giganten und wenn die tatsächlich eine Bedrohung in einer Innovation, in einer neuen Lösung sehen, dann werden sie natürlich versuchen, die zu kaufen und wenn ihnen das wieder erwarten nicht gelingen sollte, dann werden sie ganz andere Möglichkeiten haben, den Zugang zu diesen Lösungen zu erschweren. Man sieht es vielleicht daran, wenn man sich anschaut, wie kritisch die Amerikaner sonst auf Marktkonzentrationen reagieren. Antitrust-Behörden in den USA gehen eigentlich sehr restriktiv gegen Konzentrationen im Markt vor. Im digitalen Raum tun sie das nicht. Und da kann man jetzt überlegen, warum tun sie das nicht? Vielleicht, weil die Amerikaner draufgekommen sind, dass das eigentlich der effizienteste Weg ist, der billigste Weg ist, die Welt zu kontrollieren und nur sehr viel Geld dabei zu verdienen. Da ist auch die Position der Europäer ein bisschen blauer, gegen die wir sagen, ja, wir kontrollieren eh nur die Industrie und die Dienstleistung, okay, da gibt es ja den Überschuss, die haben die Amerikaner. Ja, unserer Welt wachsen halt einmal digitale Lebensadern, will heißen, die Transformationskonsequenz, die der Digitalisierung geschuldet ist, führt auch dazu, dass Industrie letztlich immer mehr von diesen Komponenten abhängig wird und damit auch so indirekt kolonialisiert wird. Und das sind auch Dinge, die man in Europa wissen muss.
Gehen wir nochmal tiefer in die Dystopie rein. Welche Risiken birgt es denn, dass die Kontrolle über Daten und auch digitale Plattformen größtenteils in ausländischer Hand liegen?
Natürlich einmal die Problematik der Abhängigkeit und die Problematik dessen, dass es für mich als Wirtschaftsraum oder als Unternehmen kaum mehr lohnt, Alternativen zu dominanten Systemen oder Weltmarktführern zu entwickeln. Ja, das ist einfach ökonomisch nicht sinnvoll. Abhängigkeiten, die dann entstehen können, haben wir eh erst jüngst gesehen. Wenn die Amerikaner, um den Druck auf die Ukrainer zu erhöhen, schlicht und einfach die Satellitenlagebilder nicht mehr weitergehen, dann sind die blind. Das ist etwas, womit man natürlich sehr stark Druck ausüben kann und das ist auch gemacht worden. Ja. Wenn man dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs sagen kann, du tanzt nicht nach unserer Pfeife, so sperren wir da mal alle Konten und kappen deine digitalen Nabelschnur und setzen die auf No-Flight-Liste und Co., dann sind das Dinge, wo man sieht, wie abhängig wir sind. Wenn wir in die Lage, und ich hoffe, in die kommen wir nie, driften, rutschen, wo der amerikanische Präsident seinen Anspruch auf Grönland vielleicht ernsthaft umsetzt, dann werden wir ihm wenig entgegensetzen können, weil wir einfach keine Möglichkeiten haben. Wir werden vielleicht die Wirtschaftsmacht, die wir haben, Anführungszeichen, auf die Waagschale werfen können, aber dann ist er schon fertig. Im digitalen Raum haben wir dann nichts beizutragen.
Und auf EU-Ebene sieht man das Problem eigentlich und tut man dann irgendwas dagegen oder wie geht man das Ganze an?
Auf EU-Ebene wird das Problem diskutiert, aber das darf man sich jetzt nicht als homogenen Block vorstellen, der eine geteilte Gesamtsicht auf das Thema hat, sondern auch dort ist es so wie bei uns, dass es Organisationen und Menschen gibt, die das Thema so als Problem überhaupt noch nicht wahrgenommen haben, Menschen gibt, die das Thema sehr wohl schon wahrgenommen haben. Und halt jetzt versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten, Bewusstsein dafür zu schaffen, was das heißt. Und dann wird man sie irgendwie zusammenraufen müssen und versuchen müssen, eine Lösung zu finden. Das ist der Weg, wie es halt bei uns in Demokratien läuft. Das aber erklärt aber auch, warum Digitalisierung in anderen Staaten, wo vielleicht am ganzen Drachen gebaut wird oder top-down entschieden wird, ohne Rücksicht auf andere Stakeholder zu nehmen, bestimmte Dinge wesentlich effizienter funktionieren.
Jetzt hast du die Lösungen schon angesprochen. Was könnten denn überhaupt Lösungsansätze sein, um aus dieser Abhängigkeit ein wenig sich zu winden?
Na, das Essentiellste ist ganz sicher einfach mal, dass uns bewusst wird, wie hoch diese Abhängigkeit ist und dass uns bewusst wird, dass wir, wenn wir diese Abhängigkeit weiter bestehen lassen, unter Umständen haben wir einen sehr hohen Preis dafür zahlen. Wenn wir diesen Preis nicht zahlen wollen oder dieses Risiko nicht eingehen wollen, dann haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen, weil Europa mangelt es nicht an hellen Köpfen. Wir haben unfassbar kluge Leute, unfassbar schlaue Leute. Wir haben sehr innovative Leute, auch in Österreich, wo man sehr schnell auf bestehenden Open-Source-Stacks, aber auch alternativen Anbietern, die es zum Glück schon gibt, wenn man so will, Ausweichmöglichkeiten entwickeln kann. Klar gibt es Bereiche, wo wir ganz schlecht aufgestellt sind, Microservices, Cloud-Plattformen, Betriebssysteme, das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn man sich des Problems bewusst ist und das ernsthaft ansteuert und nicht wieder 27 Staaten und dort vielleicht nur auf föderalen Bereichen in jedem Schrebergarten versucht, eine Lösung zu finden, dann bin ich eigentlich optimistisch, dass wir sehr schnell auch Alternativen für Europa entwickeln können, die diese Abhängigkeit reduzieren.
Wäre es einfacher, Software oder Hardware zu produzieren? Wahrscheinlich beides schwierig.
Aber also es ist definitiv Software leichter zu produzieren. Hardware zu produzieren hängt immer davon ab, welche Teile brauche ich. Das zeigt ja, die Entwicklungen des globalen Marktes. Und das ist ja irgendwie ein Paradox. Man sagt, okay, wir in Europa bauen jetzt von Infineon und einigen kleineren, abgesehen nennenswert kaum Chips. Die kommen halt überwiegend aus Taiwan. Die Amerikaner versuchen da jetzt sehr stark in diesen Markt zu gehen und Abhängigkeiten zu reduzieren. Aber Maschinen, um solche Chips zu bauen, die werden ausschließlich in Europa gefertigt. Also das zeigt ja einfach, dass der ursprüngliche Gedanke, sowas für globale Märkte zu entwickeln und wahrscheinlich auch nur für globale Märkte tatsächlich rentabel zu entwickeln ist, nicht aus den Augen gelassen werden sollte und wir langfristig und sicher an dem orientieren müssen, weil wenn wir die Welt in 3, 4 Blöcke aufteilen, dann wird das, was wir da an Hardware und Software nutzen, halt erheblich teurer werden.
Und wenn wir uns neue Verbündete suchen, ich weiß nicht, wie Südkorea, die produzieren ja viel Hardware vor allem auch, wäre das eine Idee, sozusagen neue Verbündete in Anführungszeichen zu suchen, außer auf amerikanische Lösungen zu setzen?
Also Europa war eigentlich immer sehr offen. Wir haben uns immer sehr stark an Partnerschaften orientiert. Das Südkorea, Kanada, Südamerika, also das wäre sowieso gegeben. Die Frage ist eher, isoliert sich Amerika mit dieser Politik vielleicht einmal selbst und zwingt die anderen Staaten, solche Alternativen wesentlich schneller zu entwickeln? Oder kommen wir alle mit einem blauen Auge und einem Schrecken davon und wir können das, was wir gemeinsam errichtet haben, weil auch wenn es jetzt im Besitz von amerikanischen Eigentümern ist, es ist ja trotzdem mit Millionen von Überstunden, Blut, Schweiß und Tränen unserer Administratoren quasi optimiert worden, gehören ja immer zwei dazu.
Das schließt vielleicht ein bisschen an die Frage an, und zwar, inwiefern stimmst du denn der Aussage zu, dass Amerika erfindet, Asien baut und Europa konsumiert?
Ja, das ist natürlich eine plakative Hülse. Das stimmt im Bereich Social Media und in bestimmten Technologiebereichen ganz sicher. Wenn man sich andere Industriefelder anschaut, ist das genau umgekehrt. Und gerade wenn man das jetzt auf Österreich runterbricht, also wir haben in Österreich unfassbar gute Unternehmen, gleich ob die im Bereich der Herstellung von Maschinen für die PET-Flaschenerzeugung, wie die Firma Stallinger ist, oder ob das Maschinenbauer sind, ob das Unternehmen sind, die Maschinen bauen, damit Glas erzeugt werden kann. Also Maschinen, um andere Maschinen zu bauen, mit denen Glas erzeugt wird. Also da sieht man schon, dass wir super tolle Unternehmen in Österreich und in Europa haben und da auch sehr erfolgreich operieren. Und die sind ganz sicher ein maßgeblicher Teil unserer aller Wohlstand, unserer aller Wirtschaftskraft. Aber sie sind halt nicht so spektakulär wie die Großen, die dauernd im Rampenlicht stehen und die wir alle mit uns herumtragen, sondern die sind halt tatsächlich eher in Umfeldern, wo Industrie maßgeblich davon profitiert. Europa spielt da schon noch eine nicht zu unterschätzende Rolle, muss aber natürlich dazu schauen, weil klar, Cost of Labor, Arbeitsbedingungen für produzierende Industrie in anderen Teilen der Welt halt einfach immer noch attraktiver sind als bei uns.
Machen wir mal einen kleinen Zukunftsausblick. Also wenn wir in 5 Jahren auf die heutige Debatte zurückblicken, welche Fortschritte in Richtung digitale Souveränität würdest du dir dann wünschen?
Dass maßgebliche Teile der Bevölkerung in Europa verstanden haben, was das eigentlich heißt. Das aber nicht als Risiko oder Bedrohung wahrnehmen, sondern als Chance, weil es tatsächlich die Chance ist, langfristig unseren Wohlstand abzusichern. Wir werden um diese Technologien, um die Möglichkeiten, die dank dieser Technologien realisierbar sind, gar nicht herumkommen, egal ob das ist in der Produktion, in der Pflege oder sonst wo. Digitalisierung bietet uns eigentlich die Chance, unsere Lebensstandards aufrechtzuerhalten bzw. vielleicht noch zu verbessern. Das muss man Chance sehen. Das heißt, idealerweise ist uns das in 5 Jahren bewusst und haben wir entweder Lösungen gefunden, die diese Abhängigkeiten minimieren, oder wir haben einfach angefangen, Weichenstellungen vorzunehmen, die dazu führen, dass diese Abhängigkeiten vielleicht in der Form nicht mehr so stark sind, wie sie heute sind.
Grob vereinfacht, dass wir in Europa Softwarelösungen produzieren, die eben die kritische Infrastruktur abdecken und die wir dann nutzen, oder?
Gesamtheitlich. Also Digitalisierung ist wesentlich mehr als nur Software. Natürlich hat es mit Software zu tun, natürlich hat es aber mit Infrastrukturen zu tun, weil ich brauche natürlich auch Infrastrukturen, damit ich Software verwenden kann. Ich werde tatsächlich eine eigene europäische Cloud-Industrie brauchen. Die Hersteller dafür, die haben wir ja. Ericsson und Nokia bieten das Equipment, das für sowas notwendig ist. Jetzt werden wir vielleicht nur die Hyperscaler und anderen Softwarekomponenten brauchen, damit wir solche Systeme abbilden. Und mit Gaia-X gibt es ja da schon sehr gute Ansätze. Es muss uns nur bewusst werden, dass wir das können, und auch wenn es vielleicht der Umweg ist, weil wir uns mit etwas Neuem beschäftigen müssen oder wir vielleicht investieren müssen oder vielleicht jetzt nur den unbequemeren Weg wählen müssen als den US-Clouds für uns bieten. Aber wenn uns das bewusst ist und wenn wir es auch schaffen, dass Unternehmen und Behörden, Gesellschaften diesen Weg gehen, dann ist alles gut.
Die europäische Cloud, wie weit ist sie denn schon? Gibt es die schon in Praxis oder nur in Theorie?
Die gibt es auch schon in der Praxis. Also wir haben Anbieter einzelner Komponenten, die ganz toll sind. Natürlich hängen die in einem weltweiten Netz. Das muss einem natürlich auch klar sein. Natürlich sind die natürlich genauso auf Hardware-Komponenten und vielleicht auf Software angewiesen, die aus Übersee kommt. Aber anbieterseitig gibt es zum Glück schon wirklich tolle Unternehmen in Europa und auch Angebote in Österreich und Europa. Wir müssen sie nur nutzen.
Dann ist die Frage, warum nutzen wir sie nicht? Wahrscheinlich, weil sie teurer sind, vermute ich.
Weil sie zum einen noch teurer sind, zum anderen nur nicht so bekannt sind. Die Chefs, vor allem in großen Unternehmen, jetzt nicht von den Familiengeführten, sondern die börsennotiert sind, sind natürlich nicht die risikofreundlichsten. Also das ist eh klar, da trägt ja sehr viel Verantwortung. Das heißt, die tendieren natürlich eher dazu, quasi auf die großen arrivierten Player zu setzen, um da möglichst keine Risiken einzugehen und wo man weiß, okay, das funktioniert oder wenn es nicht funktioniert, okay, dann betrifft es eh alle und wir waren eh beim Weltgrößten. Ja. Also da muss man tatsächlich einfach ein bisschen mehr Mut entwickeln, ein bisschen mehr Glaube an Europa, dann wird das funktionieren. Wenn wir das alle tun, dann werden die Lösungen auch diesen Grad an Professionalisierung und Lösungsmöglichkeiten bieten, wie die, die wir derzeit nutzen.
Glaubst du an das System oder an Theorie oder wie auch immer es nennen will, dass man eben vielleicht manche Unternehmen oder auch staatliche Strukturen in Anführungszeichen zwingen sollte, zu solchen europäischen Lösungen zu wechseln? Oder hältst du das eher für nicht sinnvoll?
Zwingen ist ein großes Wort, ja. Ich möchte niemanden zwingen und ich möchte nicht sehen, dass irgendjemand zu was gezwungen ist. Ich glaube, dass man Anreize schaffen muss. Man kann es über die Beschaffung sehr stark anschauen. Gerade Behörden können das, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür da sind, dass man sie anschaut, okay, wie sieht es denn mit Lösungen aus Europa aus? Was können die abbilden und wie kann ich die Toleranz erhöhen oder auch Mittel bereitstellen, um den Gap zu schließen, sollten diese noch nicht in den amerikanischen Rahmen zu kommen, dann werden wir wahrscheinlich wesentlich besser aufgestellt sein. Sonst kann man Unternehmen, die in einem Wettbewerb stehen, schwer den Vorwurf machen, sie auf Lösungen einzulassen, die vielleicht am Anfang teurer sind, die vielleicht noch nicht so ausgereift sind. Das muss man ja sehen, dadurch, dass wir Lösungen primär halt aus Übersee einkaufen. Seit vielen Jahrzehnten haben die natürlich auch einen ganz anderen Technologiereifegrad, eine ganz andere Usability, als jeder, der das jetzt neu vom Scratch weg entwickeln müssen. Also wir dürfen da natürlich jetzt nicht der Illusion erliegen, naja, das ist kein Problem, das entwickeln wir in ein paar Jahren selber runter. Also so einfach wird das ganz bestimmt nicht.
Welchen Zeithorizont wünschst du dir, dass das Bewusstsein steigt und die Abhängigkeit ein bisschen weniger wird?
Idealerweise sofort, weil je später dieser Erkenntnisstand tatsächlich dann zu Handlungen führt, umso schwieriger und teurer wird es für uns alle.
Vielen Dank, das waren doch tolle Abschlussworte. Auch danke für deine Expertise und für diese Vogelperspektive, die wir heute mal eingenommen haben. Danke auch fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Florentina Ebner. Mein Name ist Natascha Icke und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Manche lassen ihr Geld liegen, andere lassen es investieren. Mit Fruits. Fruits ist der persönliche Investmentservice für alle, die ihr Geld intelligent anlegen möchten. Breit diversifiziert und ohne laufenden Aufwand. Fruits managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits, persönlich in Wien oder online auf fruits.io.
Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.